Geistliches Leben praktisch, die Waffenrüstung des Glaubens. Ich lese uns Epheser 6, die Verse 10 bis 17. Apostel Paulus fasst zusammen, zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, das ist ja unser Wunsch. Das hat jeder Christ als Sehnen in sich, in Kraft und Stärke leben, sodass das wirklich nach außen dringt, dass es jeder sieht, dass es mich selber trägt, in Kraft und Stärke leben. Unsere Wirklichkeit sieht oft so anders aus. So angefochten, so schwach, von so vielen Fragen umstellt. In Kraft und Stärke leben, der Apostel Paulus sagt, doch, das geht, das vollzieht sich in einem Leben. Seid stark in dem Herrn. In. Es kommt also gar nicht so sehr darauf an, ist unsere erste Erkenntnis schon auf meine Kraft und Stärke. Woher kriege ich die? In dem Herrn. Das In, das antwortet zunächst auf die Frage, wo? Wo kann ich in solcher Kraft und Stärke leben, indem ich in Jesus bin? Was heißt denn das in Jesus sein? Was soll das bedeuten? In Jesus sein. Wie geht es? Wo bin ich in ihm? Im Gebet. Das heißt, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe, in Jesus sein, in seiner Gegenwart. Im Gebet, wo noch? In seinem Wort, da ist er gegenwärtig, da redet er und in seiner Gemeinde. Das sind die drei in. In Jesus sein heißt, ich bin in seinem Wort. Das sind also gar keine irgendwelchen mystischen Dinge, ich muss mich in etwas hineinversenken, sondern wo ich das biblische Wort aufschlage, die Bibel lese, das biblische Wort höre, da bin ich in Jesus, in seiner Gegenwart, da ist er gegenwärtig. Und dieses Wort hat ja wirkende Kraft. Wir kommen am Schluss noch einmal drauf. In Jesus sein. Das Zweite, ich bin in Jesus, in seiner Gegenwart, da hört er, da ist er gegenwärtig, wo ich bete. Wo ich bete. Das ist zunächst einmal alles völlig unabhängig von meinen Gefühlen. Wir Menschen, wir geben so arg viel auf Gefühle. Sondern in Jesus bin ich, wo ich bete, wo ich mit ihm rede. Und ich bin in Jesus, wo ich in seinem Leib bin, in seiner Gemeinde. Er ist das Haupt, Wir sind die einzelnen Glieder. Da bin ich direkt eingebunden. Glied am Leib. Seid stark in dem Herrn. Das stellt uns zunächst ganz schlicht vor die Frage, wie ist das bei mir? Wie ist das? Welchen Stellenwert hat die Bibel in meinem Leben? Welchen Stellenwert? Wie wichtig ist mir das, in Jesus zu sein, auf ihn zu hören? Und es geht zunächst gar nicht anders, als dass das biblische Wort zu mir spricht, da redet er. Man sagt es ja in diesem abgekürzten Begriff, stille Zeit halten, in Jesus sein. Sag ich es einmal so, wie lang hast du heute deine Bibel aufgeschlagen gehabt? Warst du heute schon in Jesus, in seiner Gegenwart? Hast dich anreden lassen? Wir klagen oft, wir sind so schwach, so kraftlos. Ja, ist klar, ist klar. Es hängt ganz gewiss nicht in der Zeit, dass ich 3-4 Stunden, aber dass ich konzentriert bei Jesus sein will, dann muss ich die Bibel aufschlagen, dann muss ich auf ihn hören. Anders gewinne ich in meinem Leben keine Kraft. Bleibe ich kraftlos. Da wächst nichts. Das Wort Gottes ist, steht einmal wie ein milder Tau. Und wenn es nicht regnet, dann wächst nichts. Wenn das Wort Gottes nicht in unserem Leben Raum hat, wenn wir nicht in Jesus sind, in seiner Gegenwart durch sein Wort, dann kann ich alles tun, aber es wird der innere Mensch, der geistliche Mensch nicht wachsen. Der wird nicht wachsen. Der bleibt so. Ich muss ja von Berufswegen, ist ein schöner Beruf, von Berufswegen sicher jeden Tag mehrere Male die Bibel aufmachen. Und ich muss so sagen, vor einiger Zeit hat einer meiner Kinder gefragt, was ist denn am Sonntag die Predigt? Ich habe ihm dann den Text gesagt. Dann hat er gesagt, ja, hast du da schon mal drüber gepredigt? Da habe ich gesagt, naja, das wiederholt sich alle 6 Jahre. Da hat er zu mir gesagt, armer Vater. Armer Vater, immer das Gleiche. Ja, das hört sich aber nur so an, das ist nicht immer das Gleiche. Wisst ihr, wenn man die Bibel wirklich liest und an diesem Wort arbeitet und hineinhört, da gehen einem ganz arg viele Lichter auf. Immer wieder. Ich habe es, glaube ich, einmal probiert, wo ich in ganz großem Druck war, dass ich einfach eine alte Predigt genommen habe. Es war schrecklich für mich. Die so wie eine abgestandene fade Suppe. Das hat damals vor 6 Jahren gesprochen. Aber jetzt in dieser Situation, jetzt in diesen Augenblick hinein, spricht ganz anderes. In Jesus sein. Darum kann der Apostel Paulus sagen, betet ohne Unterlass. Das heißt ja nicht, dass ich den ganzen Tag mit gefalteten Händen am Tisch sitze oder auf den Knien liege und bete, sondern das heißt, dass ich in allem, was in meinem Leben ist, was im Tageslauf kommt, mit Jesus verbunden bin. Danke, Herr. Herr, ich weiß nicht, wie soll es jetzt weitergehen, dass ich in all dem mit ihm ganz direkte Sprechverbindung habe. Und in Jesus sein, der Apostel schreibt auch, verlasset nicht eure Versammlungen. Verlasset nicht eure Versammlungen. Dort, wo ich in Jesus sein will, in seiner Gegenwart, da bin ich am tiefsten dabei in seiner Gemeinde, weil dort wird auch das Wort gesagt und wird gebetet. Da kommt alles drei zusammen. Natürlich ist so, nicht jeder Leib ist ein vollkommener Leib, so ist es bei uns Menschen auch. Wer hat schon einen Astralkörper, wo alles stimmt? Vorzeige, Athlet. Und wenn er ihn dann hat er ihn für einige Zeit und dann kommen die Fältchen, die Runzeln und was weiß ich, die Tränensäcke unter den Augen, die Haare raus. Es geht ja nicht lang. So ist der Leib Jesu Christi auf dieser Erde, ist oft ein sehr schwacher Leib. Anfechtbar in vielen Dingen. Da gibt es Sotte und Sotte. Solche Glieder und solche Glieder. Ja, wenn ich dann immer weg will, dann trenne ich mich vom Leib. Dann bin ich nicht mehr in Jesus. Jesus hat es 3 Jahre lang ausgehalten mit den 12. Und jetzt können wir mal anschauen, wo hat denn der Wurm beim Petrus drin gesteckt? Wo war der Wurm beim Petrus? Sehr selbstsicherer, großsprecherischer, überzeugter Mann von sich. Beim Judas wissen wir es auf Anhieb. Der hat das Geld lieb gehabt. Was war denn beim Thomas? Erst am Schluss, aber so die ganze Zeit über. Der Thomas war ein Depressiver, ja. Als Jesus gesagt hat, jetzt gehen wir hin, zum Lazarus, ist gestorben, da hat der Thomas gleich gesagt, ach was, gehen wir nicht hin, wir wollen mit ihm sterben. Der hat gleich aufgegeben. Johannes und Jakobus, was waren das für Leute? Willi? Donnersöhne, warum Donnersöhne?
Die wollten gleich das ganze Dorf in
Flammen auf. Da kam Jesus ins Dorf und hat gesagt, lass mich übernachten. Ja, welche Hausfrau hat denn 13 Betten für eine Nacht gleich frei? Die sind also nicht allein gekommen, war ein ganzer Trupp. Die Frau, die hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Sie sagt, keine Möglichkeit im Dorf zum Übernachten. Ein Adler und ein Hirsch gab's nicht und auch kein Rössle. Man musste schon privat übernachten. Da waren die Leute nicht eingerichtet und sagten, also es tut leid. Bei uns ist kein Platz. Und dann sagen die beiden, lass Feuer vom Himmel fallen. Radier sie aus. Mit denen hat Jesus 3 Jahre lang ausgehalten. Und länger. Er ruft sie sogar wieder ganz neu. Wir sollen das nicht entschuldigen, wie es auch in der Gemeinde Jesu, so wie sie in örtlicher Gestalt da ist, zugeht. Aber wir sollen sie nicht verlassen. Das sollen wir nicht. Sondern wenn wir das merken und sehen und uns das deutlich wird, was da auch mit dabei ist, dann sollen wir, das ist ein ganz wichtiges Wort im Neuen Testament, dann sollen wir einander zurechthelfen und ermahnen. Ist nicht recht, wenn du immer vom Hauskreis heimgehst und sagst, heute Abend war es wieder echt blöd. Der hat ständig dazwischen geschwätzt. Kam kein richtiges Gespräch auf. Das sollst du nicht zu dir sagen oder deiner Tante erzählen, wenn du heimkommst. Sollst du zu dem sagen. Du hör mal, das stört. Das macht ein richtiges Gespräch zunichte. Halt dich ein wenig zurück, damit der Leib wächst. Wir sind mitverantwortlich, dass der Leib immer deutlicher wird. Immer klarer, immer reiner. Nicht über den Leib lästern. Wir sind Glied am Leib. Komisch, wenn das Auge sagt, was hat er für blöde Füße. Ja, das Auge muss mit den Füßen leben. Es kann sich nicht trennen. In Jesus sein, in seiner Macht und Stärke. Eigentlich wörtlich die Macht Jesu. Das griechische Wort heißt großes Gewicht haben. Großes Gewicht haben. Dahinter steht das Bild von einer Waage. Auf der einen Seite, wir kennen das ja, wird ein Gewicht getan und auf der anderen Seite so viel, dass das Gleichgewicht kommt. Wo Jesus da ist, kann es gar nie ins Gleichgewicht kommen. Er hat so ein großes Gewicht, gegen ihn besteht nichts. Und seine Stärke, das griechische Wort, ganz wörtlich, kräftige Muskeln haben. Kräftige Muskeln. Beides. Die Macht, das Gewicht Jesu, mit dem hat er alle Mächte dieser Welt niedergerungen. Habt ihr schon mal diesen, wie heißt dieser japanische Sport mit den Fetten da? Wie heißt der? Sumo. Habt ihr schon mal im Fernsehen gesehen? Das sind Kolosse. Ihr Training besteht daraus, dass sie ständig essen. Weil je mehr Masse einer hat, umso größer sind seine Siegchancen. Das ist gemein. Jesus Christus hat ein unendliches Gewicht und kann jeden wegschieben, jeden niederringen. So hat er den Tod niedergerungen. So steht er für uns ein. Weiß jemand eine Geschichte von einem Ringkampf Gottes? Gibt es das in der Bibel? Jakob am Jabok. Das sagt nachher Gott, er hat mit Gott gerungen. Es bleibt übrigens offen, an anderen Stellen wird gesagt, mit einem Engel. Da ist es nicht so genau zu fassen, aber jedenfalls, er hat hier in der Gegenwart Gottes versucht, Gott niederzuringen. Ist ihm nicht gelungen. Ist ihm nicht gelungen. Es gibt ein zweites Ringen in Gethsemane. Und sein Schweiß war wie Blutstropfen. Da hat Jesus diesen Kampf durchgekämpft. Und zwar war das noch nicht der Kampf um die Erlösung. Um welchen Kampf ging es denn da? Welchen Kampf ging es in Gethsemane? Den Kelch zu trinken, den Willen des Vaters zu tun, gehorsam zu sein. Merkt ihr, wenn das Jesus schon so ungeheuer viel gekostet hat, wir sollten uns nicht wundern, dass das uns immer wieder schwer wird, gehorsam zu sein. Den Willen Gottes, den wir oft ganz genau wissen, zu tun. Das war Jesus' Kampf in Gethsemane. Vater, wenn es möglich ist, so geh dieser Kelch an mir vorüber. Wenn es darum geht, das Leben zu behalten, ist Jesus nicht leicht gefallen zu sterben. Wir sollten nie urteilen und sagen, der hat so einen schweren Todeskampf gehabt, der hat kein richtiges Gottvertrauen. Denkt an Jesus. Ist ungeheuer schwer. Die Stärke Jesu erlöst mit seiner Stärke die drei gewichtigsten Fragen überhaupt, die es für uns Menschen gibt. Was sind das für Fragen? Drei der gewichtigsten Fragen überhaupt. Erste Frage, jawohl. Wie kann die Zerstörung, die die Sünde in jedem Leben anrichtet, gestoppt werden? Wie kann das gestoppt werden? Sünde ist ja nicht nur eine Tat, die da geschieht, sondern Sünde setzt eine Reaktion in Gang. Ich denke, wir müssten es mit diesem Bild am besten vergleichen. Zunächst ist dein Körper eine entartete Zelle. Eine. Und die sendet ihre Botenstoffe aus und steckt andere an und dann wuchert das. Und plötzlich heißt alles voller Wucherungen, Metastasen. So ist Sünde.
Sünde ist eine Zerstörung. Und das stoppt Jesus wie? Wie stoppt Jesus diese Zerstörung der Sünde? Wie stoppt er sie? Wie löscht er sie aus? Er lässt sich zerstören. Er lässt sich zerstören. Jesus lässt sich zerstören. Der ganzen Welt Sünde liegt auf ihm und darum geht er zugrunde. Und jetzt muss niemand mehr an der Sünde zugrunde gehen. Wer das annimmt. Das Opfer Jesu, sein Blut, da ist ja nichts anderes gemeint, Blut steht für Leben. Sein Leben. Und jetzt haben wir, wer an ihn glaubt, hat das Leben. Die zweite Frage. Willi? Die Machtfrage ist mir zu allgemein, konkreter. Wie kann die Sünde gestoppt werden, ist die erste Frage. Die zweite. Jetzt geht es ums Ergebnis der Sünde. Der Tod. Wie kann der Tod aufhören? Wie kann der Tod aufhören? Wie wird der Tod zu Tode gebracht? So dass Jesus stirbt. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist ein ungeheurer Satz. Der wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt für einen Christen in dem Augenblick, ich sage es mal so konkret, in dem Augenblick, wo er hier die Augen zumacht, wo das Herz aufhört zu schlagen, der Apostel Paulus, ist er beim Herrn. Wir können das nicht exakt genau beschreiben, wie, aber es heißt, beim Herrn sein. Das heißt, wo er hier die Augen zumacht, öffnet er sie in Jesu Wirklichkeit. Und was hier zurückbleibt, was wir betrauern, was wir begraben, das ist der irdische Leib. Das ist der irdische Leib. Es wird etwas von dem deutlich, welch eine, man darf das nicht gering achten, welch eine unendlich kostbare Gabe der irdische Leib ist. Wie schwer es uns fällt, den loszulassen. Das ist von Jesus, von Gott geschaffen. Das ist Gottes Gabe. Der irdische Leib ist etwas ganz arg Wunderbares. Wir können uns das ja, das kann man gar nicht alles ausmalen. Da gibt es so einen Film, das Geheimnis des Lebens. Da wird zum Beispiel nur erklärt, wie so eine Hand funktioniert. Es gibt ja da, wenn man eine Hand amputieren muss, gibt es Ersatzhände. Früher hat es nur einen eisernen Haken gegeben. Weiß ich noch, bei uns in Rui, da war einer, der hatte die Hand verloren im Krieg, der hat nur einen Haken gehabt. War Feldschütz, vor dem haben wir immer Angst gehabt, wenn der mit dem Haken kommt. Es gibt heute ja Wunderwerke, aber unsere Hand, die kann über 200 völlig verschiedene Dinge ausüben. Und bei so einer Kunsthand, da bringen sie es höchstens so auf 20, 25. Mehr kann die nicht. Was Gott für ein Wunderwerk geschaffen hat. Aber es ist nur der irdische Leib. Er war eigentlich unvergänglich geschaffen, gell? Adam hätte nicht sterben müssen. Der war auf Ewigkeit angelegt. Und darum wird es in der Ewigkeit auch wieder einen Leib geben. Wir sind ja nicht irgendwelche körperlosen Wesen, die da rumschwirren, so wie Nebelschwaden. Sondern ist ein irdischer Leib, so ist auch ein himmlischer Leib. Und da wird es dann vollkommen sein. Da wird keiner von uns mehr eine Brille brauchen. Da haben wir wunderschöne Augen, die alles Bigobello sehen. der himmlische Leib. Jesus hat den Tod zu Tode gebracht. Und darum ist für Christen das Sterben, so schwer es ist, der Eingang in das Leben. Ein umwälzender Satz. Der Eingang in das Leben. Und die dritte Frage. Also, wie kann die Sünde gestoppt werden? Wie kann der Tod zu Tode gebracht werden? Die dritte Frage. Das fasse ich mit dem Teufel zusammen. Wie wird der Teufel entmächtigt, indem die Sünde und der Tod entmächtigt sind? Es wird ja nicht viel nützen, wenn nun die Sünde in meinem Leben vergeben ist, wenn ich weiß, wie ist das Leben jetzt Leben möglich? Wie ist neues Leben möglich? Das ist die dritte Frage. Wie ist neues Leben möglich? Dass sich wirklich etwas bei uns Menschen verändert. Wisst ihr, der allerschlimmste Satz und der bitterste Satz überhaupt, den wir Menschen oft so schnell aussprechen, der heißt, so bin ich halt, da kann man nichts machen. Oder vom anderen gesagt, du bist immer der Gleiche, du veränderst dich nie. Das wäre schlimm. Das wäre schlimm. Gibt es wirklich neues Leben? Und zwar neu so, dass sich's unterscheidet, dass sich die Jesus-Leute tatsächlich unterscheiden von anderen Menschen. Gibt es das? Wie? Durch was?
Durch die Liebe. Jesus in uns.
Was heißt Jesus in uns? Und was heißt das konkret? Noch konkreter, wer ist in uns? Sein Geist, der in uns wohnt und wirkt. Jetzt ist in unserem Leben, merken wir, seid stark in dem Herrn, jetzt ist eine andere Kraft da. Der Geist Gottes, der bei jedem im Zentrum seiner Person zu wirken anfing, der bekennt, Jesus Christus ist mein Herr. Der fängt bei jedem zu wirken an. Die Frage ist immer nur, ob wir ihn wirken lassen. Das ist die Frage. Er wirkt nicht zwangsweise. Der Geist Gottes übt nie irgendwelchen Zwang aus, bei keinem von uns. Aber er ist ein ständiger Mahner. Ist ein Mahner in uns. Und wir wissen das auch ganz genau. Der Geist Gottes sagt uns das immer wieder. Wir merken das in dem Moment, wo wir da zum Beispiel losfahren und irgendwelches zu meiner Frau sage ich ein dummes Wort. Ich merke sofort, das ist jetzt nicht das, was meine Art wäre. Das will der Geist Gottes nicht. Der Geist Gottes ist sehr, sehr ruhig. Ruhig. Den kann man leicht übertönen und leicht wegschieben. Der wehrt sich nicht. Der wehrt sich nicht. Ist ja darum, zu dem beiden, wo der Geist, wo Jesus am deutlichsten wirkt, zum Hören und Lesen seines Wortes und zum Beten, da braucht es in der Regel die Stille. Braucht es die Stille. In letzter Zeit haben wir viel darüber gesprochen, gerade mit den jungen Leuten in unserer Gemeinde, über die Gottesdienste. Und es gibt fetzige Jugendgottesdienste. Klasse. Aber eines frage ich immer wieder. Plant ihr auch die Stille ein? Plant ihr auch die Stille ein? Das gehört dazu. wesensmäßig, weil der Geist Gottes ein stiller Geist ist, leise redet. Das ist in unserer Gottesdienstordnung, in der normalen Gottesdienstordnung, da gibt es sogar ein stilles Gebet. Augenblicke des völligen Schweigens. Die meisten Menschen heute, die können Stille nicht mehr aushalten. Das können sie nicht mehr. Wir erleben es auch gar nicht mehr. Wenn ihr heute Nacht im Bett liegt, ob in Weilheim oder in Bissingen oder in Dettingen oder in Kirchheim, und man würde da so ein Lärmmesser aufstellen, der würde immer noch weit über dem Pegel liegen, der eigentlich Stille heißt. Da hört man die Autobahn. Wir merken das überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung mehr davon. Die Fahrgeräusche der Autos, was da alles auf uns einkommt. Wir in unseren modernen Ländern, wir haben die Stille verloren. Das ist übrigens für mich einer der wesentlichen Gründe, warum oft die Seele krank wird. Die Seele braucht Stille. Die Seele braucht Stille. Ich mache das immer wieder. Auch jetzt, als wir in Indien waren, wir sind mit dem Auto spät nachts unterwegs. Und dann sage ich zum Singh, jetzt sei so gut, halt an. Mit in deinem Dschungel, eine Straße führt durch, stell den Motor ab. Und wir setzen uns einfach ein Stück weit weg vom Auto. Da hört man jedes Knacken, wenn der Motor abkühlt. Zum ersten Mal Stille hören. Stille hören. Am beeindruckendsten habe ich das erlebt mal auf einer Fahrt in der Wüste Sahara. Da haben wir unser Auto abgestellt, war spät, war noch nicht ganz dunkel. Und dann sind wir auf eine dieser riesigen Dünen gestiegen und haben uns dort oben hingesetzt. Wisst ihr, nach 3, 4, 5 Minuten, wisst ihr, was man da hört? Den Sand kann man nicht hören. Bitte? Den eigenen Herzschlag. Das ist aber so eine, wenn man das nicht gewohnt ist, da kriegt man Beklemmung. Wenn ich da sitze und ist kein Geräusch mehr von irgendwoher von außen, dann fange ich an, den eigenen Herzschlag zu hören, die Stille. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Jetzt habe ich mir verlaufen ein bisschen. Die Seele braucht Stille, der Geist Gottes in uns, der in der Stille wirkt, ist ganz wichtig. Zusammenfassung von diesem ersten Gedanken, seid stark in dem Herrn, das heißt nicht, ich muss stark sein. Es geht jetzt nicht um meine Qualitäten, sondern in ihm bin ich stark. Dort, wo ich immer näher, immer enger bei Jesus bin, in seinem Wort, im Gebet, im Hören auf seinen Geist und im Wirken lassen, da werde ich stark. Da werde ich stark. Da überwinde ich sogar. Ich möchte es ganz konkret machen. Bin ich unterwegs? Und dann sehe ich irgendein Bild. Heute gibt es ja so viele aufreizende Plakate und Bilder und dann fangen an, Gedanken, Fantasien in mir abzulaufen. Wenn ich jetzt im Herrn bin, zu ihm hingehe, dann überwinde ich. Dann überwinde ich. Entweder ich kann mir das jetzt weiter ausmalen, meinen Gedanken und dem allem freien Lauf lassen und ich sage, Herr Jesus, so bin ich. Jetzt sehe ich das und schon beginnt bei mir ein Film zu laufen. In dem Moment überwinde ich, weil ich jetzt im Herrn bin. Weil ich jetzt im Herrn bin. mit ihm verbunden und da wird das in mir gestoppt. Ich komme tatsächlich auf andere Gedanken. Auf andere Gedanken. Probiert einmal, ich sage so einfach, probier's einmal aus. Bei all dem, wo du immer wieder über dich traurig wirst, dass du das und das und in dieser Gelegenheit und dass du immer so schnell aufbrauchst und da so ehrenkäsig bist und was weiß ich alles, was wir an unseren Eigen und Unarten an uns tragen, probier nur das aus, dass du da bei dir selber leise oder sogar laut sagst, Herr Jesus, so bin ich. Ich möchte aber nicht so sein. Ich möchte in dir sein. Dann hört's auf. Dann ist weg. Das ist die Stärke. Er nimmt es. Probier's mal aus, wenn du mit deinem Mann in Streit kommst. Nach dem dritten heftigen Satz, dass du kurz innehältst und sagst, für dich, Herr Jesus, so bin ich. Es sind wir schon wieder aneinander hochgefahren. Ich möchte das nicht. Dann hört's auf. Das ist überwinden. Das ist überwinden. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Christen sind Angegriffene. Dass wir uns da nie etwas vormachen. Christen sind vom Bösen, vom Satan angegriffene Leute. Wer Christ wird, wer entschiedener Christ ist, gerät ins Visier des Satans. Müssen wir uns ganz klar darüber sein. Lukas 22, 31. Schlagt mal auf, wer es hat, soll es laut vorlesen. Lukas 22, 31. Also, sagt Jesus ganz nüchtern zu dem Petrus, Simon, Simon, siehe. Was jetzt kommt, ist etwas ganz Wichtiges. Der Satan hat begehrt, euch, jetzt geht es um die 12 Jünger, euch zu sieben wie den Weizen. Das heißt, in Indien sieht man das auf Schritt und Tritt, wie die Leute dastehen, jetzt gerade ist Reisernte, und da haben sie ihre flachen Körbe und dann wird das geschüttelt und dann fällt die Spreu runter. Und der Weizen, die Körner, das Echte, bleibt in diesem Korb oder Sieb, wie man das sagt. Bei uns sieht man das nicht mehr. An anderen Stellen, das sind diese großen Haufen, wenn sie es ausgedroschen haben und dann stehen die Männer mit den Schaufeln und werfen sie in die Luft und die Spreu fliegt weg. Nicht mehr und nicht weniger, der Satan will sieben sichten. Das heißt, er will sie als Spreu erweisen. Er setzt alles dran, so wie er vor Gott steht und sagt, ja, der Hiob, der hat gut fromm sein. Mensch, der ist mehrfacher Millionär, 14 Kinder hat er, seine Herden kann er überhaupt nicht zählen, dem geht's absolut gut, hat er gut fromm sein. Er will ihn sichten, zeigen, dass er eigentlich nichts ist. Der Satan greift uns an. Zweite Stelle, 1. Petrus 5, Vers 8. Wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Wir sind Angegriffene. Übrigens, der Tierkenner würde sagen, der Löwe, wenn der jagt, dann brüllt er nicht. Ist klar, da wird er jeder abhauen. Jedes Tier auf viele Meilen haut ab, wenn der Löwe brüllt. Ich habe das mal selber erlebt in Tansania, nachts. Zu einem kleinen Häuschen, wo wir untergekommen waren. Und ich musste dringlich mal raus. Und dann geht da plötzlich ein Gebrüll aus, Löwe. Leute, mir ist alles vergangen. Da habe ich mich nicht mehr rausgetraut. Das geht einem durch Mark und Bein. Der brüllende Löwe, fressen kann er einen da nicht, aber er kann einem ungeheuer Angst einjagen. Angst einjagen. Viele Christen verzagen deshalb so schnell in ihrem Glauben, weil sie sich so schnell Angst einjagen lassen. Der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe. Ihr müsst nur mal morgens die Zeitung aufschlagen. Was da alles für Gebrüll auf uns zukommt, was uns für Angst eingejagt wird. Das liest man so, wir sind ja abgebrühte Leute. Aber wenn es dann wirklich einmal kommt, kürzlich standen Berichten kurz in der Stuttgarter Zeitung, da wurde an den Jahrestag von Tschernobyl erinnert und dann schrieben da, die Fachleute sagen, 90% aller russischen Atomkraftwerke arbeiten an der Grenze zum Supergau. Muss man sich das mal vorstellen, nach Tschernobyl, wie lange ist das jetzt her? 13 Jahre. Und jetzt, die Woche kam in der Zeitung, jetzt sind die Pilze nicht mehr so stark belastet und man kann wieder Wild aus deutschen Wäldern essen. Und das war ja nur ein vergleichsweise harmloses Geschehen, wenn da so ein ganzes Atomkraftwerk in die Luft fliegt. Da mag schon einem das Grausen kommen. Der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe. Wir haben uns weithin ans Brüllen gewöhnt. Christen sind Angegriffene. Und zwar, nun nicht nur von dem Satan, sondern Jesus sagt, ihr habt nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen, heißt hier im Epheserbrief, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren dieser Welt, die in der Finsternis herrschen, die Mächtigen dieser Welt. Johannes 12, 31. Wo Jesus selber das benennt.
Jetzt geht das Gericht über die Welt, nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden.
Der Fürst dieser Welt, so nennt Jesus den Satan. Der Fürst dieser Welt, Epheser 2, Vers 2, Eins und zwei muss man da lesen. Ja.
Und auch euch, da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden, in welchen ihr Weiland gewandelt habt, nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens.
Unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit im Werk ist, an den Kindern des Ungehorsams. Der Satan mit seinen Armeen. Und zwar nicht irgendwie hereingeschmuggelt, er ist rechtmäßiger Herr dieser Welt. Denn alle, die die Sünde tun, stehen unter seiner Herrschaft. Die liefern sich ihm aus. Er ist der Herr dieser Welt. Es geht also nicht Fleisch und Blut um Menschen. Wir kämpfen oder werden nicht angegriffen zuerst von Menschen, sondern Menschen, die durch den Herrn dieser Welt gebraucht werden. Jetzt mache ich einen kleinen Seitenexkurs, der aber in meinen Augen sehr wichtig ist. Ich begegne immer wieder der Frage, bin ich denn besessen? Manche Christen denken, das bin ich eigentlich von einem bösen Geist besessen. Erste Antwort darauf: niemand, gar niemand, kann gegen seinen eigenen Willen vom Satan besetzt werden. Das geht nicht. Das geht nicht. So viel Macht hat der Satan nicht. Der Satan hat so viel Macht, wie wir ihm einräumen. Aber er kann uns nicht besessen machen, ohne unseren Willen. Allerdings, Sünde, unvergebene Sünde, öffnet dem Satan eine Tür in meinem Leben. Darum ist das so ernst. Sünde öffnet dem Satan eine Tür in meinem Leben. Und wenn ich diese Tür nicht schließe durch die Vergebung Jesu Christi, geht sie immer weiter auf. Das heißt noch lange nicht, ich bin besessen. Aber so werden Pforten, Einfallspforten aufgemacht. Es ist für uns Leute Jesu ganz arg wichtig, ich sag's mal so einfach, dass ich heute Abend nicht ins Bett gehe, im Wissen, ich habe noch unvergebene Schuld. Da öffne ich dem Satan Türen in meinem Leben. Es gibt auch schiefe Ebenen, wo man so langsam hineinrutscht. Zum Beispiel, man kann das ja mal ausprobieren. So, ob das was bringt, das Horoskop. Man kann ja mal ausprobieren. Das ist eine schiefe Ebene, eine Grauzone, die ganz schnell in die Dunkelheit führt. Das ist heute eine der entscheidenden Entwicklungen in unserem Volk, dass diese Grauzonen sich immer mehr ausbreiten. Ihr könnt in jede beliebige Buchhandlung, ob in Kirchheim oder in Stuttgart gehen, und ihr werdet sehen, dass die sogenannte Esoterik immer breiteren Raum einnimmt. Man kann es ja mal ausprobieren. Hilft's nicht, so schadet's nicht. Doch, schadet. Aber das gilt, niemand kann gegen seinen Willen vom Satan besessen werden. Das Zweite dann: gibt es eigentlich Belastungen durch Vorfahren? Kann das so auf mich kommen? Ich selber habe ihm keinen Raum eingeräumt, aber von den Vorfahren her. Auch da gilt der erste Satz. Aber es gibt hier ein Gefälle, wo ich das weiß, dass zum Beispiel die Oma mich zu einem Besprecher geschickt gebracht hat, schon als kleines Kind wegen einer Warze oder so, wo ich das weiß, das soll ich bewusst absagen. Aber das ist noch lang nicht besessen und mich bewusst zu Jesus hinwenden. Diese Linie, dass Gott die Sünden der Väter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied, endet schon im Alten Testament. Als Gott dann sagt, jeder soll für seine Sünde sterben. Wir sind nicht hinein verhaftet in eine Fluchkette. Aber ich soll auch, selbst wenn es um eigen Fleisch und Blut geht, mich hier entschlossen trennen. Schon das, dass ich in ständiger Berührung mit jemand lebe, der in solchen Praktiken verhaftet ist, ist für uns eine Gefährdung. Ich nenne deshalb drei Zeichen, an denen man gewiss sehen kann, dass jemand besessen ist. Das erste Zeichen, das finden wir immer wieder im Neuen Testament, ist: einer, der vom Bösen besessen ist, kann den Namen Jesus nicht hören. Der wird sich wehren dagegen. Der wird es herausschreien. Der ist zu für Jesus. Das zweite, ist ein ganz anderes Kriterium, bei einem Besessenen hilft keine ärztliche Behandlung. Es hilft nicht. Und das dritte, Besessenheit erkennt man an dem, dass jemand in seiner Persönlichkeit sich völlig verändert. Weil der Geist, dieser böse Geist, immer mehr Macht über ihn gewinnt. Ich habe jetzt ausführlich in Indien mit einer Zauberin gesprochen, die zum Glauben gekommen ist. Sie arbeitet jetzt in unserem Babyheim mit. Sie hat über lange Jahre Zauberei und Wahrsagerei getrieben. Sie hat mir das einmal so erzählt, hat gesagt, ich war nicht mehr ich. Sondern ich habe genau gewusst, da hat eine Stimme in mir geredet und hat mir Befehle gegeben. Ich wollte das nicht tun. Es hat, so hat sie auch erzählt, über 3 Jahre gebraucht, bis sie wirklich wieder frei war. Als sie zum ersten Mal den Namen Jesus gehört hat bei einer Straßenpredigt durch unsere Bibelschüler, ist sie auf die los wie eine Furie. Die haben sich aber nicht scheu machen lassen. Die haben über ihr gebetet und die Macht Jesu angerufen. Bin ich besessen? Nur dann, wenn ich's dem Satan eingeräumt habe. Nur dann. Dann kann er so viel Macht gewinnen. Verwechseln wir ja nicht, ich sage das jetzt mit ganzem Ernst, psychische Krankheit und Besessenheit. Da ist in der christlichen Gemeinde oft eine ganz vorschnelle Unbarmherzigkeit da. Verwechseln wir das ja nicht. Psychische Krankheit, das ist ein Krankwerden, so wie ein Mensch Blinddarm hat. So ist, dann ist er körperlich krank. So kann jeder Mensch, da ist keiner davor gefeit, auch seelisch krank werden. Dass die Seele ist genauso empfindlich wie der Leib. Das kann zum Beispiel, das ist die stärkste Form dieser Krankheit, hormonell bedingt sein, organisch bedingt sein. Das kommt vor. Die meisten Krankheiten der Seele aber sind umweltbedingt. Ich habe vorher von einigem gesprochen. Keine Stille mehr. Diese ständige Leistungsforderung, die auf uns Menschen liegt. Das Fehlen, das immer mehr Zurückgehen der wirklichen Gemeinschaft untereinander. Wir leben ja in einer Kältegesellschaft. Es macht die Seele krank. Viele Menschen werden in ihren Ehen seelisch krank. Drittens jetzt noch die listigen Anschläge. Im Griechischen steht hier die Methoden, Methodeia, mit denen der Satan angreift. Dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge. Für Satan steht hier übrigens Diabolos, Durcheinanderbringer. Durcheinanderbringer. Was hat der Satan für Methoden, um die Leute Jesu durcheinander zu bringen? Was denkt ihr?
Neiden, vergleichen.
Fangen wir mal so an, Matthäus 24, 12. Eine der Hauptangriffsrichtungen des Satans.
Und die, weil ihr Ungerechtigkeit wird sie überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erfallen.
Die Liebe wird in vielen erkalten. Das ist seine besondere Methode heute in dieser letzten Zeit. Der Satan tastet nicht unseren Glauben an, nicht unsere Frömmigkeit, nicht unsere Bibeltreue. Ist alles okay, es rühmt der Lauthals. Aber die Liebe wird in vielen erkalten. Und ein Gläubiger ohne Liebe, den nenne ich Fanatiker. Und ein Fanatiker hat noch nie anderen geholfen, sondern der hat immer zerstört, immer kaputt gemacht. Fanatiker zerstören immer. Ich denke, das dürfte und sollte unser wichtigstes Gebet werden, täglich für uns und unsere Gemeinden, dass unter uns die Liebe wächst. Die Liebe. Und Liebe ist hier nicht gefühlt, sondern Liebe ist, dass wir beieinander bleiben, einander konkret helfen, einander eindeutig ermahnen. Das sind alles Taten der Liebe. Und wo das in einer Gemeinde wächst, da kommt es auch zum Gefühl. Das ist ein großer Irrtum heute bei vielen Menschen schon im Normalbereich. Das Wichtigste an der Liebe sei das Gefühl. Das Gefühl ist etwas ganz arg Wechselhaftes. Ganz arg. Das hängt von so vielem ab. Das Wichtigste, Liebe ist eigentlich Treue. Treue. Und wo wir beieinander bleiben, gerade wo wir uns Mühe machen, wo wir einander trauen, einander vertrauen, da wird auch immer wieder und immer stetiger das Gefühl dazukommen. Ist wichtig, ist auch gut. Aber dort legt uns der Satan lahm, wo die Liebe erkaltet. Dann beginnt, was Sie gesagt haben, der Neid, die Rechthaberei. Wie verbreitet ist unter uns Christen die Rechthaberei? Das zeigt, wie die Liebe abnimmt. Auch die Vergleicherei ist eine der wirksamsten Methoden des Satans. Du bist ein Rechter, du bist bibelgläubig, du bist fromm, du hast wirkliches Vertrauen, was du in deiner Bibel liest und wie du das alles verstehst, aber die Liebe fehlt. Und dann wird's kalt. Dann wird's kalt. Das Kapitel Matthäus 24 ist geradezu ein Lehrbuch, wo Jesus uns das sagt, was der Satan für Methoden hat. Und zwar in dieser letzten Zeit, Matthäus 24, 10.
Dann werden sich viele ärgern und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen.
Jetzt geht es um die Jesusgemeinde, dass er Bruder gegen Bruder, Schwester gegen Schwester bringt. Das ist seine zweite Methode. Das erreicht er zum Beispiel auf ganz einfache Weise, indem er das, was in uns allen angelegt ist, indem er unsere Ehrsucht anspricht. Indem er unsere Ehrsucht anspricht. Und so schnell sind wir gegeneinander. Oft ist es gar nicht ausgesprochen, sondern das schwelt ganz tief in mir drin. Und noch einfacher hat er es, wenn es ums Geld geht. Wenn es ums Geld geht, da bringt er ganz schnell Bruder gegen Bruder und Schwester gegen Schwester. Dritte Art, wie der Satan seine Methoden heute hat. Lukas 21, Vers 25 und 26. Lukas 21, 25 und 26. Lass jetzt uns für Gott Zeit zu schnell.
Und es werden Zeichen geschehen, Sonne und Mond und Sterne und auf Erden werden Leute bange sein und sie werden zagen. Und das Meer und die Wasserwogen werden grausen und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden, denn auch der Himmelkräfte werden sich bewegen.
Zweimal hier. Den Menschen wird bange sein, die Menschen werden verschmachten vor Furcht. Der Satan ist der große Angstmacher. Der große Angstmacher. Das beherrscht er meisterhaft. Ich sage mal ganz ungeschützt und ganz direkt, du kannst sicher sein, wenn dich die Angst packt, das ist nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes macht nie Angst. Der ist ein Paraklet, das heißt auf Deutsch ein Tröster. Immer wenn dich die Angst packt, dann versucht der Satan mit seinen Methoden in deinem Leben durcheinander zu bringen. Der Geist Gottes kräftigt, tröstet, ermutigt. Der Satan ist der große Angstmacher. Der ständig Angst. Du könntest auch Krebs kriegen, da steckt nicht der Geist Gottes dahinter. Steckt nicht der Geist Gottes dahinter, da steckt der Satan dahinter, der dich an dieser Stelle angreift. Du hast ständig Angst um deine Kinder. Das ist nicht der Geist Gottes, das ist der Satan, der dich an dieser Stelle, weil er weiß, da bist du verletzlich. Da liegt eine ganz starke Bindung von dir und da versucht er es. Da versucht er es. Jesus sagt deshalb einmal sehr deutlich, je stärker du an etwas gebunden bist, umso versuchbarer bist du. Wer nicht hasst, Vater, Mutter, Schwester, Frau, Kinder, dazu sein eigen Leben, der kann nicht jünger sein. Dieses Hasst heißt, der nicht entschlossen an die zweite Stelle setzt. Es darf und kann in meinem Leben keine stärkere Bindung geben als die an Jesus. Und wenn es eine stärkere gibt, dann wird der Satan mit allen Mitteln dort versuchen, dass er dich da bekommt und dass er dir da Angst macht. Dass wir als Christen lernen, abzugeben. Zum Beispiel die Kinder. Abzugeben, Jesus hinzulegen. Du kannst so viel tun, wie in deiner Kraft steht, aber dann musst du abgeben. Kannst du noch einmal sagen von dieser Frau, die da kam im Gespräch und gesagt hat, ich kann nicht mehr schlafen, ich werde völlig, ich komme rund auf den Hund, ich habe ständig Furcht. Ich habe sie gefragt, warum denn? Ja, meine Tochter hat einen Führerschein. Und ich habe immer Angst drum, wenn jetzt was passiert. Ich habe ihr dann ja gesagt, sie haben drei Möglichkeiten, dass diese Angst aufhört. Entweder sie nehmen ihrer Tochter den Autoschlüssel weg. Dann fährt sie nicht mehr. Wollen sie das? Ja, nein, das wäre ja dumm. Ja, sage ich, also, die gibt's nicht. Dann die zweite Möglichkeit, immer wenn ihre Tochter Auto fährt, fahren sie mit. Wenn Unfall geschieht, sind Sie sofort zur Stelle. Sofort da. Können Sie das? Nee, sagt sie, das kann ich nicht. Also gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Sie sagen, Jesus, die fährt Auto. Ich habe ganz arg Angst, aber machen kann ich nichts. Den Schlüssel will ich ihr nicht wegnehmen. Mitfahren kann ich auch nicht. Jetzt befehle ich sie dir an. Prüft einmal nach. Bei den Sorgen und Ängsten, die ihr habt in euren Tagen, wo der Satan dahinter steht. Überall dort steht er dahinter, wo du überhaupt nichts machen kannst. Es heißt hier, die Menschen werden verschmachten vor Furcht. im Warten der Dinge, die da kommen sollen, ist noch überhaupt nichts da. Noch überhaupt nichts da. Darum sagt der Petrus, alle eure Sorgen, da geht es um das, werfet auf ihn. Für Sorgen steht hier ein wunderschönes Wort, Kopfdrehungen. Das dreht sich immer im Kopf. In dem Moment, in dem ich anfange zu sorgen, einfaches Beispiel, die Hausfrau, die überlegt sich, vielleicht am Vorabend schon, ich weiß nicht, oder schon morgen vom Tag, was koche ich heute Mittag? Das ist eine Sorge. Das kann vom Kopf, wenn der Gedanke aufkommt, das kann in die Hände gehen. Weil sie kann ja was kochen. Dann ist die Sorge weg, steht was auf dem Tisch. Alle Sorgen, die ich habe, die ich mit meinen Händen oder Füßen beheben kann, das sind die normalen. Die machen mich nicht kaputt. Aber alle Sorgen, wo ich weder mit den Händen noch den Füßen noch mit dem Mund irgendetwas tun kann, die sind gefährlich. Die machen kaputt. Die machen kaputt. Die kommen vom Bösen. Vierte Methode. Matthäus 24, Vers 11.
Und es werden sich viele falsche Propheten ergeben und werden viele verführen.
Viele falsche Propheten und Christusse, sagt Jesus. Das ist eine der Methoden des Satans. Der Satan ist ein großer Nachäffer. Und er wird das immer mehr tun, bis zu dem, dass er dann die Auferstehung Jesu nachäfft. Wenn das Tier mit der tödlichen Wunde und nach 3 Tagen wird es wieder erscheinen, der Antichrist. Der Satan ist ein großer Nachäffer. Er will verführen durch falsche Propheten und falsche Christusse. Das heißt, es sind Heilsleute, die sagen, hier ist Heil, 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 da wird alles gut. An was erkennt man falsche Christusse und falsche Propheten? Ich nenne 4 Kennzeichen. Das erste Kennzeichen, sie wollen Geld. Das ist ein einfaches. Sie wollen Geld. Der Heilige Geist will nie Geld. Wie ist die Geschichte da in der Apostelgeschichte? Der Zauberer Elimas, der bietet denen Geld. Geld, wenn ihr mir den Heiligen Geist gebt, das geht nicht. Falsche Christusse und falsche Propheten wollen immer Geld. Probiert's mal, nein, probiert's lieber nicht. Zu einem gehen, ihr sollt ein Horoskop stellen. Es kommt ja ständig in der Zeitung so Anzeigen. Aber da muss ich erst mal Vorauskasse leisten. Da wird einiges zusammengeleppert. Die wollen Geld. Es kann auch in frommem Gewand auftauchen. Ich habe das auch schon erlebt. Und so ein Heilungsgottesdienst angekündigt. Er hat gesagt, aber jetzt wollen wir erst dem Herrn ein großes Dankopfer bringen. Haben wir gemacht. Und dann ging es aber noch nicht los. Dann kam ein Mitarbeiter und hat ihm was zugeflüstert und hat gesagt, ihr seid zu zaghaft. Wir wollen nochmal opfern. Wir haben 3-mal geopfert. Da bin ich unsicher geworden. Wenn es ums Geld geht, ist nicht der Geist Gottes. Das zweite Kennzeichen, an dem man die falschen Christusse erkennt, das ist Menschenverherrlichung. Ja, der. Menschenskinder, was hat der für eine Einsicht? Der ist wirklich ein Frommer. Und dem kann man nur hinaufschauen. Immer wo Menschenverherrlichung da ist, ist nicht der Geist Gottes am Werk, sondern der Geist Gottes macht den Christus groß. Drittes Kennzeichen, es geschehen Spaltungen. Es geschehen Spaltungen. Und viertes Kennzeichen, an dem man den falschen Propheten, den falschen Christus erkennt, es ist wieder die Schrift. Es ist wieder die Schrift. Das, was er sagt oder tut oder ankündigt, ist gegen das biblische Wort. Dazu muss man natürlich die Schrift kennen. die listigen Anschläge. So, ich denke, jetzt machen wir eine Pause und dann im zweiten Teil betrachten wir die Waffenrüstung noch genauer. Wie können wir standhalten? Wenn der Apostel Paulus hier dann von der Waffenrüstung spricht, dann hat er ein Bild vor Augen, nämlich den römischen Fußsoldaten. Der schwer bewaffnete römische Fußsoldat, gegen den die Angreifer eigentlich immer wieder abprallen, an dem sie abprallen. Er hat eine Ganzrüstung von Kopf bis Fuß. Und die Waffen, die Paulus hier aufzählt, so wie es damals bei dem Soldaten, bei dem Schwerbewaffneten war, sind in aller Regel Verteidigungswaffen. So heißt es ja auch, ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten, alles überwinden und das Feld behalten könnt. Da ist Paulus ganz nüchtern. Es geht nicht um überragende Siege im Angriff, sondern es geht zunächst einmal darum, nicht besiegt zu werden. Nicht besiegt zu werden. Das hängt ganz eng mit dem vorigen zusammen, weil Christen konzentriert angegriffene sind durch den Satan. Es geht zunächst einmal darum, dass wir nicht besiegt werden. Der Apostel Johannes drückt es ja dann anders aus, 1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dieser Sieg ist in Jesus da. Nicht wir müssen siegen, er hat gesiegt. Wir sollen standhalten, den Sieg nicht verschenken, uns nicht wieder neu unter die Herrschaft bringen lassen. Das ist das Entscheidende. Unser Glaube, das heißt ja, das ist unser Glaube. Jesus hat gesiegt am Kreuz und in der Auferstehung. Das ist unser Glaube, das ist der Sieg. Nicht das, was ich vorweisen könnte. Dass ihr am bösen Tag, was ist denn das? Der böse Tag. Tag der Versuchung, das ist ganz persönlich, aber es gibt einen biblischen Gebrauch, böser Tag. Der geht über das Persönliche hinaus. In der Endzeit, ja. Der böse Tag, das was Matthäus 24 sagt, die hereinbrechende Finsternis. Die Endzeit, das Böse, der Böse gipfelt auf, tritt immer offener hervor. Wir haben ja heute Entwicklungen, da kann man nur ratlos eigentlich als Normalmensch davor stehen. Was sich da abspielt, wenige hundert Kilometer von uns entfernt, da drunten in Jugoslawien, im ehemaligen, wer kann das von uns begreifen? Wie Menschen so gegeneinander, die haben doch 40 Jahre lang einigermaßen friedlich zusammengelebt und jetzt plötzlich bricht das auf wie ein Vulkan. Und ein furchtbares gegenseitiges Morden. Der böse Tag. Das Böse nimmt immer mehr zu. Eine der Erklärungen, warum das so ist, warum das immer rasanter geht, steht Offenbarung 12, Vers 12. Schlagt's mal auf. Offenbarung 12, Vers 12. Weiß, dass er wenig Zeit hat. Der Satan muss in die wenige Zeit viel hineinpacken, alles versuchen. Er weiß, dass er wenig Zeit hat. Der böse Tag ist eigentlich auch ein sehr tröstliches Wort. Dass er wenig Zeit hat. Wir lesen mal dazu, das gehört unmittelbar dazu, Matthäus 24, Vers 22. Das ist auch, sagt Jesus jetzt, von dem bösen Tag. Wo diese Tage nicht würden verkürzt, die große Trübsal, der böse Tag, ein Trostwort eigentlich, er verkürzt es noch. Das hängt ganz eng zusammen, wir können hier eine Linie ziehen zu dem Daniel-Buch. Drei Zeiten und eine halbe. Nicht einmal mehr die Füllezeit. Die Füllezeit, was ist die biblische Füllezahl? Sieben. Die Hälfte der Fülle, drei und eine halbe. Die böse Zeit, der böse Tag, aber es ist kurze Zeit. Kurze Zeit. Das gilt übrigens auch für uns Menschen. Gell? Für mich ist das nicht nur ein erschreckendes Wort, sondern ein ganz arg tröstliches Wort. Unser Leben wäre so, wie lang? 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr so alt werdet wie der Methusalem? Wie alt ist denn der geworden? 969 Jahre, hat es wer gesagt. Das wäre grausig, gell? Das war damals in der Zeit, als der böse Tag noch längst nicht so da war, waren das gesegnete Jahre. Von Mose heißt mit 120, seine Augen waren nicht trübe geworden und seine Kraft hatte nicht abgenommen. Er starb mit 120 in der Fülle seiner Kraft. Aber bei uns ist das ein Trostwort. Unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Wir müssen es nicht endlos treiben. Der böse Tag, aber die kurze Zeit, es wird verkürzt. Nun diese Waffenrüstung an diesem bösen Tag. Das erste nennt der Apostel den Gürtel der Wahrheit. Erstaunlich, vor allem anderen, vor Panzerhelm und was weiß ich alles, da nennt er den Gürtel. Das ist offensichtlich ganz arg wichtig, der Gürtel der Wahrheit. Gürtel, das ist auch schon im Altertum ein sehr wichtiger Gegenstand der Kleidung, denn der Gürtel hält sowohl das Gewand zusammen, einen Klettverschluss gab es noch nicht, und in den Gürtel hat man das lange Gewand gesteckt, wenn man gearbeitet hat, sonst hätte das behindert. Das war also auch ein Arbeitsgewand, das hochgesteckte Gewand. Der Gürtel der Wahrheit, wer das Gewand hochgebunden hat, der ist bereit zum Kampf. Der Gürtel der Wahrheit, was heißt denn vom Teufel, wie hat denn der mit der Wahrheit? Wo steht es? It. Na sag ich's, Johannes 8, Vers 44, denn der Teufel ist der Vater der Lüge. Dagegen steht Jesus, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Biblisch ist der Begriff der Wahrheit, eigentlich könnte man auch übersetzen, wie etwas wirklich ist. Wie etwas wirklich ist. Unser Wahrheitsbegriff, der greift oft gar nicht. Ich war einmal bei einer Gerichtsverhandlung, da ging es um einen Autounfall in Tübingen. Als Student habe ich da mal zugehört und dann kam der, der den Unfall gebaut hat und hat das geschildert, sogar unter Eid, und als der fertig war, habe ich gedacht, er hat hundertprozentig recht. Der muss sofort freigesprochen werden in allen Ehren und noch haften, also ich in der Haft saß er nicht, aber noch Geld, was man ihn so angeklagt hat. Und dann kam der andere und dann hat der gesagt, wie es war. Und als der fertig war, habe ich gedacht, er hat hundertprozentig recht. Der gehört Vorteil, der andere. Die haben aber beide die Wahrheit geschildert, so wie sie es gesehen haben. So wie sie es gesehen haben. Und nicht umsonst fragt der Pilatus dann, was ist denn eigentlich Wahrheit? Das kann doch eigentlich jeder aus seiner Sicht sagen. Was wirklich Wahrheit ist, wie etwas wirklich ist, wissen wir nur, wenn wir bei dem sind, der die Wahrheit ist, bei Jesus. Wie etwas wirklich ist, man kann zum Beispiel ein Bild nehmen und dann eine Lupe. Und dann das übers Bild halten, ist ja immer noch das gleiche Bild. Aber da kommen nun ein, zwei, gerade da, wo die Lupe draufgerichtet ist, kommen riesengroß heraus und das andere sind lauter kleine Männlein. Ist immer noch ein Bild, das gleiche Bild. Aber jetzt habe ich nur eine Lupe. Wie oft gehen wir so mit der Wahrheit um? Wir bauschen das auf. Wir vergrößern es. Ich kann es auch verkleinern. Ich kann es auch verkleinern. Es bleibt immer noch das gleiche Bild. Aber jetzt wird es immer kleiner. Wie oft verharmlosen wir? Es ist immer noch die gleiche Wahrheit. Die Wahrheit, ich kann es auch auf andere schieben, das heißt wegerklären. Die Wahrheit, ich kann nur die Hälfte sagen. Das ist immer noch Wahrheit. Aber es ist nicht so, wie es wirklich war. Und ich kann natürlich bewusst lügen. Das ist das Entscheidende, sagt Jesus. Ihr als Christen, ihr könnt in diesem Kampf, der gegen euch geführt wird, nur standhalten, wenn ihr wahr seid. Und da ist mehr gemeint, als dass ich in meiner Rede wahr bin, in meinem ganzen Leben wahr bin, durchsichtig. Er sagt einmal in seiner ersten Predigt, selig sind die reines Herzen sind, die durchsichtig sind. Ich stelle mir die Frage immer wieder, ich habe das mal vor längerer Zeit als Beispiel gelesen, das ist mir persönlich sehr hilfreich, dass in Schweden ein anonymer Absender an 10 ganz bekannte Leute einen Brief geschrieben hätte, da stand nur drin, fliehen Sie, alles ist entdeckt. Und von den 10 seien 8 abgehauen. Ich stelle mir persönlich immer wieder die Frage, wenn an mich solchen Brief käme, hau schleunigst ab, es ist alles entdeckt in deinem Leben, würde ich dann den Koffer packen. Habe ich was zu verbergen? Und es geht ja nicht um Gedanken oder so, sondern um direkte Dinge. Das fängt an bei meiner Steuererklärung. Das geht hin. Über all das, was ich sonst in meiner Freizeit tue, fliehen Sie, alles ist entdeckt, bin ich wahr? Lebe ich wirklich so das, was ich auch sage und bekenne? Kann man mich wirklich an irgendeiner Stelle behaften und sagen, da ist wirklich faul in deinem Leben? Jesus preist sogar Menschen glücklich, wenn andere über sie Unwahres reden. Matthäus 5, Vers 11 und 12. Selig seid ihr, so sie Übles wider euch reden, so sie daran lügen. Das ist der entscheidende Satz. Selig seid ihr, wir können auf Deutsch übersetzen, herzlichen Glückwunsch für dich. Wenn sie dich auf allen Seiten fertig machen und alles über dich reden, aber so sie daran lügen. Wir können nur eigentlich wahr leben, wenn wir unser Leben vor Jesus in Ordnung gebracht haben. Nur dann. Anders geht das nicht. Der Gürtel der Wahrheit. Wer nicht wahr ist, wer seine dunklen Stellen hat, die er verbirgt, der ist ganz arg angreifbar durch den Satan, weil der wird alles dran setzen, das aufzudecken. Es gibt ja da in Amerika, bevor ein Minister ernannt wird, wird da alles durchleuchtet, ob auch keine dunklen Flecken oder so da sind, wo der später mal erpressbar ist. Die Anhörung vor dem Senat und dann wird das alles ausgeleuchtet. Wir bieten dem Satan Angriffsfläche in unserem Leben, wo er ganz gewiss angreifen kann, wenn mein Leben nicht wahr ist. Das heißt, wenn die Vergangenheit nicht bereinigt ist, wenn das nicht abgetan ist in Jesus und wenn meine Gegenwart nicht in diesem Ringen mit um ihn gelebt wird. Darum der Gürtel der Wahrheit, sonst nützen alle anderen Waffen nichts. Was sind das für schwere Verletzungen in der Jesusgemeinde, wenn da einer, der vollmächtig war und viel gute Lehre gegeben hat und dann plötzlich hört man, er hat sich von seiner Frau getrennt und hat mit einer Freundin ein Kind. Schon länger gelaufen. Im Untergrund. Nicht umsonst, dieser Gürtel geht um die Lenden. Biblisch eigentlich der Sitz der Geschlechtlichkeit. Da sind viele Menschen unwahr. Viele Menschen. Dann können wir nicht standhalten. Da wird uns der Satan früher oder später zu Fall bringen. Zweite Waffe. Der Panzer der Gerechtigkeit. Eigentlich das Panzerhemd. Das heißt, ich bin gewiss, ich bin durch Jesus Christus gerecht gesprochen. Weil Christus für mich gestorben ist, was er für mich erworben hat. Gibt es eigentlich Glaubensgewissheit? Gibt es das? Bitte? Kennt ihr eine Bibelstelle? Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Oder wie es der Apostel Paulus zuspricht, ich bin gewiss, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollführen, bis auf den Tag Jesu Christi. Es gibt keine Glaubenssicherheit, aber es gibt eine ganz tiefe Glaubensgewissheit. Sicherheit, das heißt, ich habe es ein für alle Mal und brauche überhaupt nichts mehr dafür zu tun. Gewissheit, das heißt, ich weiß, wo ich mit Jesus bleibe und lebe, bin ich meines Heils gewiss. Die Glaubenssicherheit verlegt denn in meine Qualität. Die Gewissheit führt mich immer wieder hin zu Jesus. Es gibt Glaubensgewissheit, der Panzer der Gerechtigkeit. Und zwar trotz mir. Wir sind ja nicht sündlos. Wir sind ja nicht sündlos. Wir werden immer wieder schuldig. So wir sagen, wir haben keine Sünde. So betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Es gibt auch eine Wahrheit gegen mich selber. Und trotzdem bin ich meines Glaubens gewiss. Denn wir haben einen Fürsprecher, einen Hohepriester, der uns vergibt. Ich höre in letzter Zeit zunehmend, ich denke, das ist eine der Methodaya des Satans, dass ernsthafte Christen sagen, ich frage mich, ob ich die Sünde wider den Heiligen Geist begangen habe. Ob das eine der Ursachen ist, warum es bei mir im Glauben immer so hü und hot geht. Wie antworten wir denn dann? Wer so denkt, der hat es nicht getan. Denn die Sünde wider den Heiligen Geist, das ist das gleiche Merkmal wie bei einem Besessenen, schließt zu gegen Jesus, da frage ich nicht mehr. Der Panzer der Gerechtigkeit ist eines der schönsten Lieder, ich weiß gar nicht, ob es im neuen Gesangbuch noch drin kommt, aber ich denke doch, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, mit dem will ich vor Gott bestehen, wenn ich in Himmel werd eingehen. Das ist der Panzer der Gerechtigkeit. Jetzt heißt es, an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Eigentlich wörtlich steht hier, Schuhe untergebunden. Was sind das für Schuhe?
Sandalen.
Wenn einer schon so schwer bewaffnet ist, dann hat er nicht auch noch feste Stiefel an den Füßen, dann könnte er nicht mehr ausweichen, sondern das sind die Sandalen des Kampfes. Aber Schuhe untergebunden, Sandalen, ich denke, aus zwei Gründen nennt der Apostel die jetzt ganz besonders. Einmal die Sandalen, der Schutz vor dem schlechten Untergrund. Das heißt, ich übertrage das gleich, dort, wo wir eigentlich am engsten mit der Welt in Berührung sind, die Füße am Boden. Es ist etwas ganz Wichtiges in unserem Kampf zum Standhalten, dass wir nicht mit der Welt, das was die Welt tut, nahtlos verbunden sind. Das ist ganz wichtig. Das Zweite, mit diesen Sandalen kann man schnell fliehen. Das hört sich jetzt komisch an, aber das ist eine biblische Grundlinie. Mein Sohn, fliehe die Sünde. Fliehe die Sünde. Wir denken oft, wir müssten angreifen. Oft ist es viel besser zu fliehen. Viel besser zu fliehen. Das habe ich jetzt wieder in Indien gelernt. Wir sind einigen Schlangenkennern begegnen. Ich habe gefragt, wie verhält man sich denn, weil ich habe gelernt, wenn eine Schlange kommt, soll man stehen bleiben und die anschauen. Hätte ich nie gemacht wahrscheinlich. Nein, er hat gesagt, so schnell wie möglich abhauen. Fliehen. Fliehen. Fliehe die Sünde. Weggehen. Auch ganz wörtlich zu nehmen. Viele Versuchungsstunden in unserem Leben, Versuchungsaugenblicke werden überwunden, wenn ich fliehe. Weggehe. Zum Beispiel Knopf drücke am Fernseher. Das ist Flucht. Es steht uns Christen gut an zu fliehen. Und das Dritte aber, diese leichten Schuhe, ich kann auch schnell auf den anderen zugehen. Einzutreten für das Evangelium des Friedens. Eigentlich wörtlich des Friedensschlusses. Wir stehen ja nicht in einem Kampf, wo wir von anderen, die vom Satan getrieben sind, angegriffen werden, um die zu überwinden, kaputt zu machen, sondern um sie zu gewinnen. Wir sind jederzeit bereit zum Friedensschluss. Das ist ein hoher Satz, gell? Jederzeit bereit zum Friedensschluss. Auf wen bist du denn gerade sauer? Mit wem hast du die letzten Wochen, Monate nichts mehr geredet? So tief enttäuscht, tief beleidigt, verletzt? Dann zieh diese Sandalen an. Schnell bereit, auf den anderen wieder zuzugehen. Frieden zu schließen. Und Frieden wird nie so geschlossen, dass du sagst, gut, ich habe dich besiegt, jetzt gehört alles von dir mir, wir machen Frieden. So wollen wir es oft gern. Sondern Frieden wird immer so geschlossen, dass ich auch meines hergebe. Friedensschlüsse, wirkliche Friedensschlüsse, die nicht den Keim zum neuen Krieg in sich bergen, die sind vom Verzicht gekennzeichnet. Verzichte auf das meine. Das Schild des Glaubens. Eigentlich der Langschild ist hier gemeint, ist der große Schild, den stellst du vor dich hin und dann bist du dahinter geborgen. Kann nichts mehr passieren. Die ganze Person abdeckend. Um die feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Was sind denn diese feurigen Pfeile? Was brennt in uns? Was bringt uns in Rage, in Wallung? Zorn. Ja, aber was? Der Zorn entsteht ja an irgendetwas. Ich denke, das Erste ist üble Nachrede. Verdächtigungen. Üble Nachrede. 1. Korinther 4, 3 bis 5, der Apostel Paulus, dem wird übel mitgespielt, was sie da alles zu ihm sagen. Und dann sagt er, mir ist sein Geringes, dass ihr mich so richtet. Richtet nicht vor der Zeit. Was ihr alles sagt, wenn er da ist, dann hat er nicht mehr die Klappe. Wenn er weg ist, hat er nicht mehr die Klappe. Wenn er kommt, dann ist er demütig. Das haben die Korinther von ihm gesagt. Und was sie alles gesagt haben, der hat Angst vor uns. Üble Nachrede. Und Paulus sagt, jetzt bin ich aber sauer. Jetzt bin ich aber sauer. Nein, er sagt, es ist mir ein Geringes. Das rührt mich nicht. Seid vorsichtig damit. Können wir so mit übler Nachrede umgehen? Mensch, was werden wir da, was kommen wir da in Wallung? 1. Petrus 4, Vers 12 bis 14 und 15. Ganz wichtige Stelle. Erster Petrus 4, ab Vers 12.
Verwirret, lasst euch die Güte, so euch begegnet, nicht befremden, die euch widerfährt, dass ihr versucht werdet, als die Verführer euch gebracht, selbst von euch. Sondern freut euch, dass ihr mit Christo leidet, auf dass ihr auch zur Zeit der Offenbarung Herrlichkeit, Freude und Wonne haben möget.
Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Also nicht in Zorn kommen. Einen herzlichen Glückwunsch. Wisst ihr, der Satan greift nur dort an, wo es auch für wert hält. Angriffe des Satans sind ein Zeichen dafür, dass er ein lohnendes Ziel hat, sonst greift er nicht an, dann lässt er uns in Ruhe. Das habe ich unseren Brüdern in Indien immer wieder gesagt, da wird man in so manches hinein verstrickt und so vieles. Und ich sage immer, seid froh, das ist ein Zeichen, dass der Satan das für wert hält, dass er bei euch angreift. Dass er angreift. Dann seid ihr ihm tatsächlich ein Dorn im Auge. Das Zweite, was uns sehr schnell in Brand setzt, was uns in Wallung bringt, ist Spott. Wo wir verspottet werden. Jetzt steht Jesus vor meinen Augen, wie er dort im Palast des Pilatus verspottet wird, wie sie ihm den Kaisermantel umhängen, die Dornenkrone aufsetzen. Was steht über den Leidensstunden Jesu? Was hat er gemacht? Zornig? Er schwieg. Er schwieg. Er sagte kein einziges Wort mehr. Das Dritte, was uns in Wallung bringt, wo wir in Leiden hineinkommen. Wo wir in Leiden hineinkommen, die Frage, wo ist denn nun dein Gott? Kann Jesus nicht, will er nicht? Das Vierte, christlicher Stress, bringt uns in Wallung. Wir müssen so viel machen. Wir werden vom Wesentlichen abgelenkt. Wie hieß am Sonntag im Predigtext, wo die Martha kommt und sagt, ja Herr, jetzt habe ich dir schon ein gutes Brot gemacht und alles aufs Beste, aber Nudeln können wir nicht und die Maria, die hockt da. Und dann sagt Jesus, eins ist Not. Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eigentlich wörtlich steht hier, du lässt dich vom Ziel ablenken. Eins ist Not.
Martha hat noch ein altes Jesus-Bekenntnis gesprochen. Das darf man bei der Martha halt vergessen.
Ich denke, dass das vorher war. Die Auferweckung des Lazarus war vorher, weil jetzt ist Jesus zum letzten Mal im Haus. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Ich habe in der Predigt gesagt, nicht, dass wir die Martha verurteilen, wenn wir immer nachhocken täten. Und Mutter, Kinder täten heimkommen und der Vater und sagen, was gibt's denn heute zum Essen? Eins ist Not, ich bin jetzt. Das wäre letzt. Sondern jedes zu seiner Zeit. Der entscheidende Satz heißt wohl, Jesus tadelt die Martha nicht, dass sie dient, sondern dass sie jetzt dient, wo was ganz anderes dran wäre. Dass ihr die feurigen Pfeile auslöschen könnt. Der christliche Stress, schließlich die Erregung unserer normalen menschlichen Begierden. Da kommen wir in Wallung. Das sind feurige Pfeile. Auslöschen, die Wirkung nehmen. Ich denke, dass das entscheidend an dem Punkt zusammenhängt, wirklich wie es in Jesaja 53, Vers 7 heißt, er schwieg wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt ward. Und eure Worte sollte man auswendig kennen, 1. Petrus 2, 22 und 23. Da heißt von Jesus, der nicht widerschalt, da er gescholten ward, der nicht drohte, da er litt, dem anheim, der da Recht richtet. Da geht es um diesen Grundsatz. In der Regel werden die feurigen Pfeile durch Schweigen ausgelöscht. Und es fällt uns unendlich schwer. Das wissen wir. Gerade wenn es um unsere Ehre geht. Falsche Verdächtigungen, um Spott. Schließlich der Helm des Heils. Der Satan greift den Kopf an. Was sitzt im Kopf? Die Gedanken sitzen nicht im Kopf. Wo sitzen die? Im Herzen. Was sitzt im Kopf? Das Hirn. Und was tut das Hirn? Denken. Das ist eine seiner beliebtesten Stellen. Der Satan greift den Kopf an. Unser Denken und Verstehen. Zum Beispiel unter dieser Überschrift, das, was hier steht in der Bibel, ist das wirklich Gottes Wort? Ist das zeitgebunden? Ist es übertrieben? Wie kann das sein? Ist ja völlig unmöglich. Jesus sei auf dem Wasser gegangen. Die jüngere Fläschle zu viel geleert. Was ist hier los? Da setzt der Satan an. Da ist er weit vorgedrungen in den christlichen Kirchen mit der Bibelkritik. Ganz weit. der Helm des Heils. Der Angriff auf den Kopf, die sogenannten wissenschaftlichen Argumente. Wie soll sich da ein Junge behaupten, der in der Schule den Unterricht sitzt und dann sagt er tatsächlich, wir haben es ja vorher auch gesagt, der Methusalem wäre 969 Jahre alt geworden. So sagt die Lehrerin, Hundejahre, so geteilt durch 14. Er glaubt es aber immer noch nicht. Oder waren es vielleicht Mondjahre? Zählen nur ein Zehntel, dann wäre es ungefähr möglich. Der Angriff auf den Kopf, diese Argumente, was, du bist schon über 20, noch nie mit dem Mädchen geschlafen, bist verklemmt. Irgendwie, wahre Liebe wartet, ihr seid doch nicht mehr ganz sauber. Kann doch nicht sein. Ist der Angriff auf den Kopf. Der Angriff auf den Kopf durch Beschuldigungen. Ja, das kennt man ja, die Fundamentalisten. Und plötzlich sind wir so harmlosen Pietisten, sind in der Nähe von den fundamentalistischen Bombenlegern in Algerien. Schnell schließt Haus zu, kommt ein Pietist. Das reizt uns, reizt einen. Der Angriff auf den Kopf, man will doch mitgelten. Und auch noch einmal der Angriff auf den Kopf, ihr seid so fürchterlich intolerant und so gesetzlich, der Angriff auf den Kopf durch Schweres, das packt ja meinen Denken. Warum bei mir, warum ich? Der Helm des Heils, dass ich mich dahinter berge. Eigentlich, Heil heißt hier ganz wörtlich, Schwellen stärker werden, Kraft gewinnen, dass der neue Mensch wächst. Das ist dieser Helm. Und schließlich als letztes das Schwert des Geistes. Das ist die einzige Angriffswaffe, das Schwert. Das Schwert des Geistes. Wichtigste Stelle dazu, die können wir sicher auswendig, brauchen wir nicht aufschlagen, Hebräer 4, Vers 12, ist lebendig und kräftig, schärfer denn ein zweischneidiges Schwert, dass es durchdringt und scheidet Geist und Seele, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken des Herzens. Und Sinne. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig, ist ein Wirkwort. Die alte Geschichte, das alte Märchen, wenn es an einer Stelle gilt, da gilt es, da liegt der da faul und träge und sagt, Tischlein, deck dich. Und sofort ist Tischlein gedeckt. Er muss nichts machen, nicht erst ein Tischtuch holen in die Küche und alles, sondern er sagt nur, so ist das Wort Gottes, was das Wort sagt, das wirkt's. Ist ein Wirkwort. Allerdings doppelt, dass es scheidet. Das ist ein richterliches Scheiden. Auch bei mir, das Wort Gottes tut in meinem Leben auch weh, weil es alles das benennt und offenlegt, was in meinem Leben falsch ist. Wer sich dem Wort Gottes aussetzt, setzt sich auch dem Richterwort aus. Wohl uns, wenn das jetzt schon geschieht. Und wenn ich mir's aufdecken lasse durch das Wort Gottes. Es trennt Echtes von Falschem. Aber das ist das Entscheidende. Das Wort Gottes Jetzt kommt eine Stelle aus Jesaja 54. Denn mein Wort soll nicht leer zurückkommen, sondern wirken, ausrichten, wozu ich es gesandt habe. Keiner von uns, die wir heute Abend uns, ein kurzer Abschnitt, diesem Wort ausgesetzt haben, geht so weg, wie er gekommen ist. Keiner. Es ist genauso unmöglich, dass du da unter eine Sonnenbank liegst und gehst so weg, wie du hingelegen bist. Das wirkt, das Wort Gottes hat Wirkung an jedem Einzelnen von uns, auch heute Abend. Und es wirkt in denen, die sich ihm öffnen. Der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Es wächst. Und bei denen, die sagen, nee, war zwar interessant, aber das will ich nicht. An der Stelle will ich überhaupt nicht, wo heute Abend der Geist Gottes den Finger bei mir hingelegt hat, dass ich das und das und das bereinigen soll. Das will ich nicht. Da wirkt das Wort auch. Da wirkt es verhärtend. So viel Freiheit lässt uns der Herr, dass er uns das beides hinlegt und sagt, du kannst selber in deinem Leben entscheiden, in mir zu sein. Öffne dich mir, dann wird dein Leben mir entgegenwachsen. Oder du gehst weg, dann wird dein Leben ins Vergehen gehen. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir loben dich. Du stellst uns diese Waffenrüstung, ist ja ganz kriegerisch, du stellst sie uns, damit wir tatsächlich standhalten können. Aber du hast standgehalten, du hast sogar gesiegt. Und wir dürfen uns hinter dir bergen. Wir bitten nicht, dass wir immer mehr in dir sind. Dass unser Leben sich zu dir hin entfaltet und gestaltet. Dass unser innerer Mensch wächst. Wir danken dir, dass du uns bis heute ganz persönlich begegnest. Amen.